Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Flüchtlingskoordinator und Geschäftsführer der Bundesbetreuungsagentur Andreas Achreiner.
Herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Andreas, dass du heute mein Gast bist. Das ist ja der Auftakt zu einer Spezialfolge, zu zwei Spezialfolgen zum Thema Grundversorgung. Das System der Grundversorgung feiert 2024 sein 20-jähriges Bestehen. Es wurde im Jahr 2004 eingeführt und seitdem hat sich viel getan. Vieles ist gelungen, aber ich würde sagen, es gibt auch noch einige Herausforderungen, die man vielleicht in den nächsten 20 Jahren sich anschauen sollte. Genau darüber wollen wir heute sprechen. Und ich würde gerne mit einer vielleicht für dich etwas banalen Frage beginnen, aber ich glaube, es ist wichtig für Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so vertraut sind mit dem Thema Grundversorgung, die wahrscheinlich den Begriff schon mal gehört haben in den Medien, in der politischen Debatte. Aber da gibt es sehr viele Mythen und Halbwahrheiten, die sich um dieses Thema Grundversorgung ranken. Könntest du das vielleicht eingangs ganz grob erklären, was ist die Grundversorgung, an wen richtet sie sich, was genau wird dadurch finanziert? Und in welcher Form, welchen Zustand wäre jetzt dein Fazit, befindet sich derzeit die Grundversorgung?
Also Grundversorgung beschreibt man am besten damit, Menschen, die ins Asylverfahren kommen, kommen meistens mit dem, was sie am Körper tragen, im Sackerl mitbringen, also mit null in Österreich aufschlagen. Hier eine Basisversorgung sicherzustellen, ist die Aufgabe der Grundversorgung. Da gehört dazu eine Unterkunft. Am Anfang ist es eine organisierte Unterkunft, jeder kennt Dreiskirchen. Da gehört dazu Essen, Trinken, Schlafen. Da gehört dazu eine medizinische Versorgung. Die Menschen sind dann auch krankenversichert. Für Kinder ist die Schulpflicht in Österreich auch ein wesentlicher Punkt, also der Schulbesuch, bis hin erste Beratungen, Begleitungen. Wie tickt denn Österreich? Wo bin ich denn überhaupt? Und das ist zusammengefasst Grundversorgung. Ich vergleiche das auch immer ganz gern, was braucht eine Familie? Von Essen, Trinken, Schlafen bis hin kulturelle Angebote. Und so kann man, glaube ich, Grundversorgung am besten beschreiben für Menschen im Asylverfahren. Mein Fazit. Ich würde mal sagen, 20 Jahre kann man schon fast die Grundversorgung als großen alten Dampfer bezeichnen. Da gibt es gute Kabinen und da gibt es schlechte Kabinen. Ich beginne mal mit den guten Kabinen. Ich glaube, viele Menschen innerhalb kürzester Zeit zu versorgen, da ist die Grundversorgung genau der richtige Platz. Wir haben am 24.02.2022 ein Ereignis hinter uns, beziehungsweise wir sind immer noch mittendrin, mit dem wir, glaube ich, in unserer Generation überhaupt nicht mehr gerechnet hätten. Viele Menschen mussten die Ukraine verlassen aufgrund des Angriffskriegs Russlands. Und hier war es wichtig, Menschen innerhalb kürzester Zeit ein Dach über den Kopf zu geben, sie zu begleiten und auch Essen, Trinken und ein, ich sag, Grundpaket zur Verfügung zu stellen. Hier ist natürlich die Grundversorgung nach wie vor gut, weil es organisiert ablaufen kann. Ich komme jetzt zu den schlechten Kabinen des alten Dampfers. Ich sage immer, der Föderalismus ist auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Mhm. Grundversorgung ist etwas, was sich der Bund und die Länder teilen. Der Bund ist für das Erstankommen zuständig. Das sollte normalerweise innerhalb von einigen Tagen, bis klar ist, ist Österreich zuständig für das Asylverfahren. Also bis zum Zulassungsverfahren sollte das eigentlich in den Bundesgrundversorgungseinrichtungen abgewickelt werden und danach geht es in die Bundesländer, in die sogenannte Landesgrundversorgung. In der Landesgrundversorgung und die Bundesgrundversorgung, sie matchen nicht ganz. Das beginnt aus verschiedensten Gründen. Ein wesentlicher Grund ist einmal die politische Landschaft. Niemand möchte eine neue Grundversorgungseinrichtung. Ist immer mit großer Aufregung verbunden, politisch gesteuert oft. Auf dem Rücken unserer Klientinnen, der Asylwerberinnen, macht man gern Politik. Man will also diese Einrichtungen nicht, beziehungsweise man will, dass Aufregung entsteht weil das so manchen politischen Strömungen einfach nützt. Ein zweiter Grund ist das Thema der Finanzierung. Bund und Länder sind sich oft nicht einig, wer zahlt was. Die Grundversorgungsvereinbarung hat zwar einen Grundpfad gelegt, also dass es eine Kostenaufteilung gibt. Das ist auch gut, das würde ich in die gute Kabine geben. In der schlechten Kabine, dass Sätze über Jahre nicht angehoben wurden. Also Valorisierung ist nicht unbedingt ein Stichwort der Grundversorgungsvereinbarung. Und gerade diejenigen Organisationen, die dann Quartiere anbieten, hier noch mit Tagsätzen arbeiten, die doch einige Jahre zurückliegen. Alles wird teurer. Wie soll das funktionieren?
Darf ich da gleich nachfragen? Weil ich glaube, das ist so eine der großen Mythenerzählungen, die sich rankt um die Grundversorgung. Der Eindruck, das wäre ja fast eine Art von Luxusfinanzierung für ankommende Menschen. Man würde es sich da bequem machen. Wir haben das leider bei unterschiedlichen Sozialleistungen in klassischen Wohlfahrtsstaaten, wo sehr, sehr schnell mitschwingt, soziale Hängematte und die Menschen wollen nichts tun und ruhen sich aus und so weiter. Ich glaube, ganz besonders krass wird das ja bei Schutzsuchenden, wo es dann einerseits auch Themen gibt, brauchen die ein Handy, brauchen die einen SUV, brauchen die überhaupt ein Auto, brauchen die irgendwas, was über die aller banalsten Grundbedürfnisse hinausgeht. Vielleicht deshalb diese sehr provokante Frage, kann man auf Dauer von der Grundversorgung in einem Land wie Österreich leben? Würdest du das sagen, das ist möglich, nämlich auf Dauer gesehen? Also jetzt nicht nur für die erste Zeit, Anfangszeit ankommen, sondern auf Dauer?
Nein, eine ganz klare Antwort. Die Grundversorgung soll eine Basis bilden, dass das Erstankommen gewährleistet ist. Für das ist es ausgerichtet. Ich möchte hier nur einen Betrag nennen, 40 Euro Taschengeld für einen Monat in einem organisierten Quartier. Man kriegt dort natürlich Essen, Trinken, Schlafen. Aber mit 40 Euro, wir wissen das alle noch aus unserer eigenen Studienzeit, wir sind in der WU, mit 40 Euro wäre man wahrscheinlich zu meiner Zeit, wo ich Student war, nicht lange ausgekommen. Und hier rede ich aber nicht von Luxusbedürfnissen, sondern von Grundbedürfnissen. Und deswegen kann man das ganz klar mit Nein. Die Menschen wollen in ein selbstbestimmtes Leben. Man muss ihnen aber auch die Möglichkeit geben. Und die Grundversorgung ist hier auf Dauer der falsche Platz, weil man auch keine Angebote gibt, sehr rasch in den Arbeitsmarkt zu kommen, ohne dass man vielleicht am Ende des Tages sein organisiertes Quartier verliert. Es gibt gerade im Asylverfahren, für das es eigentlich ja ursprünglich gebaut wurde, gibt es für Asylberechtigte dann gewisse Übergangsfristen aus der Grundversorgung hinaus, aber beispielsweise jetzt für Vertriebene aus der Ukraine nicht. Wenn diese einen Teilzeitjob annehmen und noch in einem organisierten Quartier sind, kann das bedeuten, dass sie am nächsten Tag das organisierte Quartier verlieren. Und so gesehen, für das kurze Ankommen gut, aber für eine langfristige Perspektive nein. Man muss den Menschen dann auch die Möglichkeit geben, aus dieser Grundversorgung wieder hinauszukommen. Hier wäre beispielsweise die Sozialhilfe der richtige Platz. Und um das ranken sich momentan sehr, sehr viele politische Diskussionen. Und ein Satz ist mir noch wichtig, wenn es um die SUVs geht. Mit dem werde ich natürlich als Flüchtlingskoordinator jeden Tag angesprochen. Wenn man durch Wien geht, sieht man so viele SUVs. Hier zwei Antworten. Wien hatte schon vor dem Krieg eine große ukrainische Community. Punkt 2. Wer kann sich eine Flucht als erstes leisten? Menschen, die Geld haben. Und in jeder Fluchtbewegung, glaube ich, muss man das auch mitnehmen, ist ein kleiner Teil auch von Flüchtlingen, die flüchten und vielleicht noch finanzielle Mittel haben. Aber der Großteil, und das kann ich aus meiner täglichen Arbeit bestätigen, sind Menschen, die mit dem kommen, was sie am Körper tragen, im bestimmten Nylonsackerl, wie ich es am Anfang genannt habe. Und diese Menschen dürfen wir nicht vergessen. Und Grundversorgung geht jetzt von zwei Parametern aus. Von einer Schutzbedürftigkeit, also brauche ich Schutz in Österreich, und von einer Hilfsbedürftigkeit. Und hier reden wir nicht von den SUV-Fahrerinnen, sondern von denen, die mit dem Nylonsackerl kommen. Und auf die müssen wir schauen.
Also ich kann das einerseits ganz stark aus der Forschung bestätigen, aber auch, weil in diesem Podcast auch schon einige ukrainische Vertriebene zu Gast waren, die selber berichtet haben, wie es ihnen gegangen ist mit diesem sprichwörtlichen Plastiksackerl. Das stimmt. Manche von ihnen hatten zumindest noch das Privileg, die Möglichkeit, im eigenen Pkw mit den beiden Kindern am Rücksitz und einem notdürftig gepackten Koffer aufzubrechen, stundenlang durchzufahren, bis sie dann in Sicherheit waren, beispielsweise eben in Österreich. Aber für viele hat gerade diese erste Ankunftszeit bedeutet, eigentlich gar nichts zu haben. Also ich erinnere mich sehr gut an diesen Februar, März 2022. Da kamen alle im Wintergewand, und Wintergewand in der Ukraine heißt sehr viel Wintergewand. Mhm. Und dann wurde es in Wien sehr schnell mal warm und die Leute hatten alle keine Kleidung. Es klingt jetzt wie ein banales Problem, aber ist ein großes, für diese wärmeren Temperaturen. Das war ein riesiges Thema. Und das war aber nicht so, als die sich gedacht haben, naja, dann gehe ich halt einmal auf die Kärntnerstraße und schaue, was da die Läden hergeben, sondern der allergrößte Anteil natürlich war angewiesen auf Unterstützung. Und da kommt man sehr schnell an die Grenzen dessen, was 40 Euro Taschengeld hergeben. Ja, da reden wir über Grundbedürfnisse. Und ich glaube, gleichzeitig ist auch wichtig zu sagen, natürlich gibt es unter Geflüchteten, wie in der Gesamtbevölkerung eines Landes, immer auch Vermögendere. Aber wir haben halt eine große Heterogenität und wir sehen halt auch, dass viele wirklich massiv angewiesen sind auf die Grundversorgung. Nicht zuletzt deshalb, weil am Anfang, ich möchte fast sagen, aus gewissen verständlichen Gründen auch das ganze System ein bisschen behäbig angelaufen ist. Da kamen sehr viele Menschen quasi über Nacht nach Österreich. Manche mussten ziemlich lange warten aufs Auszahlen der Grundversorgung oder auf die blaue Karte, die sie als Vertriebenenstatus bekommen haben. Da hat man schon gemerkt, da wurde es sehr, sehr schnell eng für viele. Und nach 2 Jahren natürlich, weil du sehr deutlich gesagt hast, nein, das ist nichts fürs dauerhafte Leben in Österreich. Eigentlich muss man 2 Jahre schon als dauerhaft bezeichnen. Also das ist schon die Gruppe, die eine Gruppe, wo du sagen würdest, es gibt Reformbedarf mit Blick auf Grundversorgung.
Das ist ganz richtig und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Nicht nur die Gruppe der Ukrainerinnen besteht Reformbedarf. Hier insbesondere, weil es aus meiner Sicht immer noch die Unterscheidung gibt, die guten Flüchtlinge und die nicht so guten Flüchtlinge. Ich verwende jetzt bewusst nicht das Wort schlecht. Die Ukrainerinnen sind uns wahrscheinlich einfach von der Kultur her näher. Man kennt sich, man ist noch gemeinsam in Europa. Hier tut man sich wahrscheinlich leichter. Aber man darf auch die Asylwerberinnen nicht vergessen. Und auch dann in weiterer Folge die Asylberechtigten und auch Menschen, die einen anderen Schutzstatus bekommen. Auch hier ist Reformbedarf. Ich würde mal ganz vorne beginnen, das liebe Geld. Wenn ich heute zusätzliche Plätze haben möchte in den Bundesländern, dann muss ich den potenziellen Quartierbetreiberinnen, sei es jetzt in der Zivilgesellschaft, sei es jetzt potenzielle ehemalige Gasthöfe, dann muss ich den Betreibern hier auch die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen. Ansonsten wird man keine neuen Quartiere schaffen können. Man muss aber auch darauf denken, alles wird teurer. Man sollte auch denken, dass man hier bei Taschengeld, Remunerationstätigkeiten auch hier Nachbesserungen durchführt. Also der finanzielle Teil gehört auf jeden Fall angeschaut. Aber auch dieses Wieder-Rauskommen aus der Grundversorgung, von der Grundversorgung in den Arbeitsmarkt, Menschen, die gerne arbeiten würden, aber die man nicht arbeiten lässt, statt über Pflichtarbeit nachzudenken, den Arbeitsmarkt möglichst schnell aufzumachen. Wir brauchen die Arbeitskräfte. In vielen Bereichen sperrt man zum Beispiel in der Gastronomie Lokale nicht mehr auf oder nur für eine beschränkte Zeit auf. Die Menschen sind da, die arbeiten wollen. Also ich glaube, dieses selbstbestimmte Leben, ich muss ihnen die Grundlage geben, ich muss ihnen aber auch die Möglichkeit geben, in dieses selbstbestimmte Leben hineinzukommen. Und da braucht es Übergangsfristen. Wenn ich eine eigene Wohnung brauche, brauche ich beispielsweise eine Kaution, die ich hinterlegen muss. Woher kommt sie? Also ich muss sollte da eine Unterstützungsleistung zumindest vorsehen. Und dann bringe ich die Menschen auch in ein selbstbestimmtes Leben und sind ein Teil der Gesellschaft. Und das ist halt aus meiner Sicht in der Grundversorgung so nicht möglich. Ich spreche hier immer ganz gern von einer Inaktivitätsfalle. Man sperrt die Leute eigentlich in die Grundversorgung fast ein. Man gibt ihnen nicht die Möglichkeit, in ein selbstbestimmtes Leben zu kommen. Wenn ich das aufmache, könnte ich einerseits dem Steuerzahler sehr viel Geld ersparen. Ich würde wahrscheinlich viel schneller in das Thema Integration hineinkommen. Menschen, die zum Nichtstun verteufelt sind, ich sage es jetzt einfach so, wie ich es mir jetzt denke, die werden auf andere Ideen kommen. Beziehungsweise, wenn man zum Nichtstun verteufelt ist, dann wird man sich Möglichkeiten suchen, wie man zu seinen Grundbedürfnissen kommt. Also ich sehe das aus Sicht der Integration einen ganz einen wesentlichen Punkt, dass man die Menschen aus der Grundversorgung möglichst rasch wieder rausbringt und die Grundversorgung wirklich als das sieht, was es ist, für das Erstankommen. Mhm. Dort ist es ganz richtig, danach braucht es was anderes, wie beispielsweise die Sozialhilfe.
Also ich entnehme deinen Worten jetzt eigentlich, dass dieses große politische, gesellschaftliche Motto Integration durch Leistung durch das System der Grundversorgung konterkariert wird, wenn ich es jetzt ganz überspitzt formulieren darf. Also eigentlich ist es nicht leistungsaktivierend, es ist nicht leistungsanspornend. Du sagst, es führt eher in die Inaktivität aufgrund der strukturellen Rahmenbedingungen, die wir haben und die natürlich auch etwas machen, all along mit der persönlichen Motivation, mit dem Humankapital, das man mitgebracht hat, Fertigkeiten, Fähigkeiten, die man auf Dauer dann nicht einsetzen kann. Natürlich, wenn man sich daran gewöhnen muss, leider einen Tagesablauf zu haben, der im Grunde aus lauter sinnfreien Tätigkeiten, wenn überhaupt besteht, dann bleibt da natürlich auch etwas zurück, selbst wenn man dann endlich in den Arbeitsmarkt darf. Also eigentlich steht das diesem Motto Integration durch Leistung, dem sich viele Österreicher anschließen würden, also das ist sehr stark konsensfähig, dem steht das eigentlich diametral entgegen.
Mir gefällt immer der Begriff Integration durch ein selbstbestimmtes Leben besser. Wenn ich Leistung erbringen möchte, brauche ich eine Vorbereitung. Wir haben beide ein gutes Studium. Von uns kann man Leistung verlangen. Aber man muss Menschen auch erst einmal dorthin begleiten. Ich sehe das gerade bei unseren unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Die haben Bilder, die haben Visionen, wo soll es hingehen. Aber umso schneller muss ich sie auch bei der Hand nehmen und ihnen auch zeigen, wie kommen sie dorthin. Und wir haben beispielsweise in der Bundesgrundversorgung momentan sehr, sehr viele Jugendliche, die wir begleiten, die wir nicht in die Landesgrundversorgung bringen, wo sie eigentlich schon hingehören würden, beispielsweise in kleine familienähnliche Strukturen. Die brauchen Begleitung. Die brauchen keine Großquartiere. Großquartiere sind hier der schlechteste Platz. Ich sage immer, ich habe die größte Hochachtung vor meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hier wird eine gute Tagesstruktur im Rahmen angeboten. Aber hier wird sehr schnell heißen, sie zu begleiten in eine Lehre. Sie zu begleiten, wie komme ich in die Lehre. Ihnen zu zeigen, was brauchen Sie vielleicht vorher noch, einen Hauptschulabschluss beispielsweise. Also hier braucht es viel mehr und viel schneller. Wenn Menschen in der Bundesgrundversorgung noch sitzen, wie es jetzt schon ist, mit einem subsidiären Schutz oder mit einem positiven Asylbescheid, dort gehört der Jugendliche nicht mehr hin. Er wartet eigentlich auf etwas, wo man im Moment sagen muss, ich kann das nicht erfüllen. Wir haben keinen Platz im Landesbereich. Es fühlt sich keiner zuständig. Also hier müsste man eigentlich ganz vorne wieder anfangen und zu sagen, leben wir durch die Grundversorgungsvereinbarung? Hier wäre ja eine klare Aufteilung gegeben. Und der Grundgedanke war ja das Thema Integration. Und dort müssen wir wieder hin.
Du hast jetzt die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, die UMFs, wie das leider ein bisschen unschön dann immer so ein bisschen bürokratisch genannt wird, aber es ist ein Begriff, der sich etabliert hat, jeder weiß, was gemeint ist. Geflüchtete Menschen, die minderjährig sind, die ohne Begleitung, ohne Eltern vor allem gekommen sind. Das ist ja auch eine der speziellen Gruppen in der Grundversorgung und zunehmend auch ein großes Thema hier in Österreich, weil da eine langjährige Forderung vieler Vereine, Organisationen und Institutionen ist, dass diese unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge ab Tag 1 direkt nach ihrer Ankunft in Österreich einen Obsorgeberechtigten zur Seite gestellt bekommen, was derzeit nicht passiert. Und das bedeutet auch, gepaart mit den sehr, sehr geringen Tagsätzen, die vorgesehen sind für UMFs, eine, ich würde sagen, eklatante Ungleichbehandlung verglichen mit österreichischen Kindern. Was wäre da aus deiner Sicht ein gutes, ein besseres System, damit umzugehen? Oder kannst du euch kurz skizzieren, wie diese Obsorge ab Tag 1 gedacht ist? und warum es denn daran scheitert. Weil für jemanden, der vielleicht ein Laie ist jetzt und mit dem System nicht so vertraut ist, klingt das ja absolut sinnvoll. Also nicht nur aus strukturellen Gründen, weil man sagt, gut, das macht halt Sinn, weil dieses System funktioniert so. Wir haben ja für andere Kinder auch Obsorge, sondern wie du schon sagst, integrativer Faktor. Man hat unmittelbar eine Ansprechperson. Man kann vielleicht auch gewisse traumatische Erfahrungen, die man auf der Flucht und im Krieg gemacht hat, leichter verarbeiten, wenn da sofort eine Vertrauensperson ist, zu der eine Beziehung aufgebaut werden kann und so weiter und so fort. Also mir fallen viele positive Folgewirkungen ein. Mir fallen nicht so viele Argumente ein, warum man das bisher nicht getan hat in Österreich.
Bei den Argumenten tue ich mir auch schwer. Ich denke nur, wenn ich auf die ganzen internationalen Abkommen, die Österreich ratifiziert hat, im Bereich Kindschaftsrecht. Kind ist gleich Kind. Hier hat sich eigentlich Österreich ganz klar committed und setzt es aber eigentlich nicht um. Und ich streiche jetzt bewusst das Wort eigentlich. Es wird nicht umgesetzt. Der Weg wäre eigentlich ganz einfach. Ich beginne mal bei den unter 14-Jährigen. Momentan auch viele Diskussionen aufgrund von Straftaten, die sehr stark polarisiert werden. Die unter 14-Jährigen sollten beispielsweise nicht einmal in die Bundesbetreuungseinrichtungen kommen. Die sollten eigentlich gleich in die Obhut der Kinder- und Jugendwohlfahrtsträger und landen trotzdem bei uns in Dreiskirchen, weil sich die Bundesländer teilweise einfach nicht zuständig fühlen. Es wird auch ganz klar so ausgesprochen, der Bund ist zuständig. Ich sehe das anders. Wenn man sich bekennt dazu als Rechtsstaat, auch Kinderrechte umzusetzen, dann muss man sie ab dem ersten Tag umsetzen. Entsprechend in Familien sollten die Kinder untergebracht werden. Und ich bleibe jetzt bewusst noch bei den unter 14-Jährigen. Es sollte hier ab dem ersten Tag jemand da sein, der Familie zumindest anbietet, soweit es möglich ist. Das können familienähnliche Strukturen sein, von SOS Kinderdorf bis hin viele andere Einrichtungen, die hier ein gutes Umfeld anbieten. Das können Leihfamilien sein, also die für eine kurze Zeit von Städten, von Kommunen angeboten werden. Wichtig ist, dass man die Kinder rausholt aus ihrer Traumatisierung und sie begleitet vom ersten Tag an. Ich gehe jetzt einen Schritt weiter für die über 14-Jährigen. Prinzipiell gilt einmal das Gleiche wie für die unter 14-Jährigen, aber hier geht es dann auch noch einmal drum, vielleicht auch gerade das Thema Integration, ihnen einen Weg zu öffnen in unsere Welt. Und die Welt in Österreich tickt halt ab und zu komplett anders da wie in den Ländern, wo sie herkommen. Das kulturelle Verständnis. Wir könnten uns wahrscheinlich viele der politischen Diskussionen rund um Straftaten, die ich immer sage, das ist eine politische Diskussion. Ich glaube, wenn man in die Kriminalstatistik hineinschauen würde und das wissenschaftlich sich anschaut, würde man wahrscheinlich ein anderes Bild bekommen. Es ist tragisch, das möchte ich in keinster Weise schöner reden. Aber ich glaube, man könnte vieles verhindern, wenn man hier vom ersten Tag an sagt, so tickt Österreich, so wollen wir dich begleiten, so können wir dich begleiten. Und wir brauchen uns nur alle selber in diese Zeit zurückdenken. Als 14-Jähriger, 15-Jähriger hat man Begleitung gebraucht. Da hat es den Papa, die Mama gegeben, da hat es Onkeln und Tanten gegeben, die einen begleitet haben, die gesagt haben, probier dich aus, du hast ein Auffangnetz. Und ich glaube, das müssen wir hier auch anbieten, weil das ist die Grundlage jeder Integration. Erst dann kann ich einen Schritt weitergehen und diese Basis müssen wir schaffen. Und ich sage jetzt einmal, was im Regierungsprogramm noch dieser Legislaturperiode steht, Obsorge ab dem ersten Tag, es wurde nicht umgesetzt. Aber es ist für mich eigentlich immer noch die Frage, wäre es überhaupt notwendig? Man hätte eigentlich nur was festgeschrieben, was eigentlich schon gelebt werden könnte und müsste. Aber hier geht es auch wieder vielfach um, wollen wir das? Mir hat ein Landesrat vor kurzem gesagt, diese Gruppe möchte ich gar nicht in meinem Bundesland. Das tut mir im Herzen weh. Sie sind da. Sie können zu einem wesentlichen, wichtigen Teil unserer Gesellschaft begleitet werden. Aber wie gesagt, Begleitung ist hier einfach notwendig. Der zweite Punkt ist die finanziellen Mittel, die nicht nur jetzt bei potenziellen Einrichtungen in der Zivilgesellschaft, in Familien, die hier Unterstützung geben wollen. Das ist einfach etwas, was fehlt. Zu wenig finanzielle Mittel. Aber auch bei den Kinder- und Jugendwohlfahrtsträgern, bei den Bezirkshauptmannschaften, bei den Magistraten. Wenn ich mir hier anschaue, wie wenige Mitarbeiterinnen für viele der Unbegleiteten, aber ich denke jetzt hier sogar einen Schritt weiter, für Kinder verantwortlich sind, wie wenig Sozialarbeit es in den Schulen gibt. Also hier müsste man ansetzen und hier hätten wir noch viel zu tun.
Also ich glaube auch immer stärker, dass dieser im Grunde präventive Charakter von Integrationsarbeit, weil das ist es ja auch im weitesten Sinne, gerade bei der Gruppe von Kindern und Jugendlichen ganz zentral ist. Und mir kommt vor, wenn ich jetzt so ein bisschen als Devil's Advocate spreche, dass man eigentlich genau das, worüber dann sehr stark skandalisierend, emotionalisierend berichtet wird, über einzelne, natürlich absolut zu verurteilende Straftaten, die begangen werden von Asylberechtigten, Asylwerbenden, ja, die aber leider, und das muss man sagen, denke ich schon, zu einem gewissen Teil verhindert oder gemildert werden hätte können, wenn diese Person gut eingehegt ist in ein Umfeld. Und das ist auch etwas, und ich glaube, das ist so eine absolute Fehlannahme über das, was Integrationsarbeit überhaupt bedeutet. Also wenn man mit Menschen spricht, die zum Beispiel eng mit UMFs arbeiten, Haupt- oder Ehrenamtliche, da geht es nicht um einen Laissez-faire-Ansatz, da geht es nicht darum, den ganzen Tag zu sitzen, das Handtuch zu halten und zu sagen, super, dass du da bist und nimm, was du brauchst. Im Gegenteil, also gerade diese Flüchtlingshelfer, die da draußen immer häufiger als Gutmenschen tituliert werden, die haben oft eine gewisse Strenge mit sich und die sagen sehr deutlich, gerade eine Person, die so viel Unsicherheit und Instabilität in seinem jungen Leben bisher erfahren hat, braucht strenge Strukturen. Also die Struktur kann Haltung geben. Deshalb haben wir einen ganz, ganz strengen Tagesablauf beispielsweise festgesetzt. Deshalb sage ich ganz deutlich, was geht und was nicht geht. Nicht, weil ich der Person, dem Kind oder Jugendlichen nicht helfen will, sondern im Gegenteil, das braucht es. Weil innerhalb dieser Regeln kann ich mich dann viel besser entfalten, als wenn ich das Gefühl habe, ich bin da komplett im Vakuum und kann mich nirgends anhalten. Und ich glaube, das ist auch leider eine absolute Fehlannahme dessen, was Integrationsarbeit, diese knochenharte Integrationsarbeit, möchte ich sagen, eigentlich bedeutet. Und dieses Eingehegtsein in ein familiäres, soziales Umfeld und so weiter ist natürlich besonders für Menschen, die in der Persönlichkeit noch nicht so gesichert sind. Das ist man halt mit Anfang 20 oder als Teenager noch nicht, ganz besonders wichtig. Und vor allem, das zeigen ja auch sämtliche Studien, was da falsch läuft in der Zeit, sowohl in der ersten Zeit des Ankommens in einem neuen Land, als auch eben in der Pubertät, das hat ja einen überproportional lange nachwirkenden negativen Effekt. Und ich fürchte, den Preis dafür zahlen dann wirklich alle. Also das ist ja auch ein sehr gutes Argument zu sagen, Integration nutzt ja nicht nur geflüchteten Menschen, Personen mit Migrationserfahrung, sondern ist ja gesamtgesellschaftlich etwas, wofür wir uns sorgen sollten, weil es einen Mehrwert für alle entfaltet.
Und da darf ich vielleicht noch ein Beispiel bringen. Wir reden in Österreich über Schulpflicht. Schulpflicht finde ich etwas ganz, ganz Wichtiges, weil man Menschen einfach von Anfang an auch begleitet. Ihre Stärken, ihre Herausforderungen begleitet. Und es soll plötzlich für unbegleitete Minderjährige nur so ein bisschen gelten. Hintergrund ist oft, dass Schulplätze nicht zur Verfügung gestellt werden oder nicht zur Verfügung gestellt werden wollen in den Gemeinden, die Kompetenzaufteilung im Schulsystem. Und wenn man dann im Unterrichtsministerium sitzt und hört, naja, es ist eh ganz klar, die müssen in die Schule gehen, aber die faktischen Gegebenheiten es nicht hergeben, weil in den Gemeinden zu wenig Schulklassen sind, zu wenig Lehrer, und das aber nicht berücksichtigt wird, wenn eine Einrichtung für unbegleitete Minderjährige dort ist, dann glaube ich, sollte man wirklich wieder zum Ursprung zurückgehen und schauen, was braucht das Kind. Also wir haben nicht nur das Thema Obsorge zu regeln, sondern dann auch die weiteren Schritte. Da haben wir noch einiges an Arbeit in Österreich vor uns. Und da kann man nur wieder den Föderalismus aufrufen, wenn man ihn leben will, mit dem Bund zusammenzuarbeiten, im Fokus die jungen Menschen auch zu haben. Das gilt dann für alle weiteren Klientinnengruppen genauso natürlich, bei Kindern insbesondere. Und zu schauen, was braucht diese Gruppe, was ist auch wichtig für die Gesellschaft, weil es ist immer eine Win-Win-Situation. Wenn ich hier investiere, dann hat auch die Gesellschaft etwas davon und das wieder in den Fokus zurückkommt und nicht irgendwelche politischen Fantasien, die gesponnen werden von gewissen Gruppen, die ich eigentlich selber nicht mehr hören will und hören kann.
Und trotzdem spreche ich dich jetzt auf eine an. Jetzt hast du mir das nämlich so gut aufgelegt und ich fand, es ist so deutlich geworden, wo die tatsächlichen de facto Baustellen sind oder wären. Darüber hört man eigentlich in den letzten Monaten ja nicht so viel, kommt mir vor. Was aber jetzt stark diskutiert wurde in den letzten paar Tagen, ist das System der Bezahlkarte. Also sozusagen das Hauptthema in der Grundversorgung ist eigentlich die Art und Weise der Auszahlung. Ist ein Narrativ, der sich etabliert hat, der auch ein bisschen aus Deutschland herübergeschwappt ist, wo ja jetzt auch sehr föderales System, muss man sagen, die Bezahlkarte eingeführt wurde. Das heißt, da geht es ja um die Art und Weise, wie wird denn dieses von dir angesprochene Taschengeld, das Grundversorgte erhalten, ausgezahlt, und das dürfte, wenn man der politmedialen Debatte Glauben schenkt, ein großes Problem sein, weil deshalb muss man es ja reformieren. Bisher wurde das ja einfach bar ausgezahlt und war möglich, ohne irgendein Kartensystem frei zu verwenden. Da gibt's jetzt verstärkt politische Stimmen, die sagen, das geht nicht mehr. Ein Grund ist, weil man verhindern möchte, dass geflüchtete Menschen sich einen Teil der Grundversorgung ansparen und dann diesen Betrag nach Hause schicken in die Herkunftsländer, an die eigene Familie. Ein anderer Grund, der oft genannt wird, ist dieser sogenannte Pull-Faktor. Geflüchtete würden ja nur aufgrund der Sozialleistungen der Grundversorgung in dem Fall nach Österreich kommen. Und wenn das aber über die Bezahlkarte geregelt ist, dann wären die Ausgabemöglichkeiten beschränkter. Wie siehst du das? Ist da tatsächlich Reformbedarf in der Art und Weise, wie die konkrete Summe der Grundversorgung an Geflüchtete ausgezahlt wird?
Ich glaube, wir vermischen da wieder Äpfel und Birnen, wie das in politischen Diskussionen und insbesondere in einem Wahljahr halt immer gern gemacht wird.
Mitunter vielleicht auch bewusst und willentlich, wenn ich mir die Anmerkung erlaube.
Da gibt es nichts hinzuzufügen, das unterstreiche. Ja. Die Diskussion ist ja eigentlich durch eine Diskussion, die in Deutschland geführt wurde und hier auch schon Umsetzungsschritte gemacht wurden, eigentlich ins Laufen gekommen. Wir reden in Deutschland von teilweise ganz anderen Summen. Wenn ich mir jetzt nur denke, 40 Euro, viele der Sachleistungen in der Bundesgrundversorgung in Dreiskirchen, da gibt es nur Sachleistungen, also wo ganz klar ist, man hat seine Essenszeiten, man bekommt Kleidung zur Verfügung gestellt, das alles als Sachleistung. Wir reden hier also von 40 Euro, die bar ausbezahlt werden, einmal im Monat. Von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der BBU bekommt die Klientin, der Klient sein Taschengeld ausbezahlt. Wenn ich in die Länder schaue, da gibt es verschiedenste Systeme. Wir reden hier teilweise von organisierten Quartieren, wo es sehr ähnlich ist. Da kriegt man genauso Essen, Trinken, die medizinische Versorgung. Das kriegt man alles in einem Paket. Auch viele Sachleistungen, teilweise Gutscheine, die man dann einlösen kann, wenn man wieder was zum Anziehen braucht. Bis hin, es gibt auch schon Kontolösungen oder kontoähnliche Lösungen, in Tirol beispielsweise. Also es ist eine Palette, die Bundesländer, der Föderalismus ist hier sehr, sehr unterschiedlich. Teilweise hat man die Verantwortung für die Grundversorgungsleistung, für die operative an zivilgesellschaftliche Organisationen übertragen. Also auch hier unterschiedlichste Modelle, die, glaube ich, nicht durch eine Karte so einfach vereint werden können. Ich sage jetzt einmal, wenn man eine Kartenlösung andenken möchte, glaube ich, braucht es eine Vorlaufzeit. Man müsste mal die Bedürfnisse abholen, auch wieder in Richtung Integration zu schauen. Ich denke jetzt gerade an das Recht auf das Konto. Auch das wäre wieder ein Schritt in Richtung Integration. Mhm. Wo ich aber jetzt dann die Menschen nicht beschneide, weil ich sage jetzt mal, was gibt's bei 40 Euro zu beschneiden? Auch wenn ich heute ein Quartier zur Verfügung gestellt bekomme, ein Privatquartier im Bundesland, ist es auch so, dass ich nur eine Mindestsumme von ein paar hundert Euro für die Miete zur Verfügung gestellt bekomme. Also wirklich das brauche ich, dass ich meine Miete begleichen kann. Da bleibt nicht mehr viel über zum ins Ausland überweisen. Also dieses Argument würde ich mir komplett auf die Seite geben. Wenn man diesen Weg geht, dann würde eher in Richtung gehen, eine Lösung, dass es ein Recht auf ein Konto gibt, als wichtigen Punkt in Richtung Integration. Das kann man dann auch weiterverwenden. Aber ansonsten sind wir eigentlich im Sachleistungsthema. Im Asylverfahren wird großteils alles mit Sachleistungen, also Essen, Trinken, Hygieneartikel, direkt abgewickelt. Da bräuchte ich jetzt keine neue Lösung. Bei den Geldleistungen könnte man noch diskutieren, aber da bin ich wieder eher bei der Kontolösung, dass man auch Bargeld kostet Geld, die Lieferung in die Einrichtungen, derjenige, der das ausbezahlt. Also es gehört einfach, wenn, dann von Anfang bis Ende durchgedacht. Aber so wie es jetzt angedacht ist, ja, ich glaube, da sind wir eher im Bereich, dass man die Verwaltung wieder aufbläst, Punkt 1. Punkt 2, Dinge noch komplizierter macht, wie sie eh schon sind. Und noch einmal, die Grundversorgung ist ein sehr stark sachorientiertes Gebilde, wo es Sachleistungen gibt. Und wie will ich die oder wie soll ich die auf eine Karte draufgeben? Da sind wir wieder beim Verwaltungsaufwand, den keiner braucht. Und ich gehe mal davon aus, lassen wir mal die Wahlen vorbeigehen, danach wird es auch um dieses Thema wieder ruhig werden.
Also dieser Prognose würde ich mich ja anschließen. Ich glaube auch, dass sich diese ganze Diskussion um Bezahlkarte und was dann noch im Fahrwasser hochgekommen ist, die richtet sich ja nicht einmal an Geflüchtete oder an potenziell Migrationswillige, zu sagen, bitte kommt nicht zu uns, weil hier gibt es nichts mehr zu holen, sondern fast noch mehr an die einheimische Bevölkerung. Ein Teil davon sicherlich auch, diese Neiddebatte anzustacheln, weil da schwingt halt mit, das wären horrende Sätze, die man da auf diese Karte buchen könnte, so es sie gäbe, was natürlich nicht der Fall ist, was du jetzt gesagt hast mit diesen 40 Euro Taschengeld. Im Gegenteil, die Frage des Verwaltungsaufwands, die scheint mir schon eine zentrale zu sein. Und natürlich auch Stigmatisierung. Also bedeutet das, dass diese Karte, die man erhält, eigens jemanden ausweist, sichtbar macht als Flüchtling, als Asylbewerber? Ist das auch dann für zum Beispiel Kinder in den Schulen dann schwierig, einfach als Kind wahrgenommen zu werden? Hat man dadurch noch mehr diesen Stempel Flüchtling auf der Stirn stehen im übertragenen Sinne? Ich glaube schon, dass das auch wichtige Fragen sind, die halt da gar nicht andiskutiert wurden. Aber wie du sagst, das war sicherlich auch dem Wahlkampf, dem beginnenden Wahlkampf geschuldet, und dass wir halt auch sehen, auf dem Rücken von schutzsuchenden Menschen lässt sich halt von jeher gut Politik machen und lässt sich auch gut dieses Wählerstimmenpotenzial abholen.
Und vielleicht nur eine kleine Spitze noch. In der Diskussion wurden zum Beispiel jetzt die kompletten Vertriebenen aus der Ukraine ausgenommen. Wir sind eigentlich wieder in einer Zwei-Klassen-Politik. Das war auch nicht der Gedanke der Grundversorgungsvereinbarung. Man wollte Menschen in dieser Phase für dieses Erstankommen eine Basisausstattung mitgeben. Die Grundbedürfnisse. Und ob für diese Grundbedürfnisse eine Karte das richtige Mittel ist, glaube ich, haben wir jetzt gut herausgearbeitet. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich sehe es nicht als das richtige Mittel.
Was ist deine Prognose für die Grundversorgung? Jetzt gar nicht für die nächsten 20 Jahre, das will ich dir nicht zumuten. Aber sagen wir für dieses Jahr und vor allem mit Blick auf Spätsommer, Herbst, wo ja traditionell, saisonal bedingt, in den letzten Jahren immer wieder ein Anstieg der Asylanträge in Österreich zu verzeichnen war und dadurch dann auch ein Anstieg der Menschen, die grundversorgt werden müssen. Wir erinnern uns an das Jahr 2022. Da war es ganz besonders eklatant. Da kam es im Herbst ja zu Kapazitätsengpässen in den Bundesländern, nicht so sehr in Wien, sondern in den Bundesländern. Und das hat dafür gesorgt, dass manche der ankommenden Menschen über eine kurze Dauer auch in Zelten untergebracht werden mussten, weil es keine festen Unterkünfte mehr gab. Auch das wieder, würde ich sagen, ein stark politisches Spiel. Da warst du sehr viel unterwegs in den Bundesländern, hast sehr viel Überzeugungsarbeit machen müssen. Ich kann mich aber auch sehr gut daran erinnern, und ich hoffe, ich verrate nicht zu viel, dass dieses Thema, da kommt ein Kapazitätsengpass auf uns zu, innerhalb eurer Expertenkreise in der Bundesbetreuungsagentur bereits im Frühling des Jahres 2022 andiskutiert wurde. Bereits damals habt ihr gesagt, wenn die Politik weiterhin säumig bleibt, wenn die einzelnen Bundesländer weiterhin ihre Quote nicht erfüllen, dann werden wir im Herbst Menschen in Zelten unterbringen müssen. Genauso ist es gekommen. Wie fühlt man sich da? Wie so eine Kassandra, die hineinruft und es kommt nichts zurück? Oder was ist das? Also ich meine, du musstest dann trotzdem leider das Problem beheben, das du gerne verhindert hättest. Ist das heuer wieder so? Und vielleicht auch mit Blick damals, Wie wäre jetzt rückblickend dein Fazit? Woran hat es gehapert und wie ist es dann doch gelungen, das Schlimmste zu verhindern, nämlich dauerhaft auch diese Zeltunterbringung?
Ich beginne vielleicht mal, warum war das so? Und ganz richtig, wir haben in den Expertinnenrunden immer wieder davor gewarnt, wenn man die Grundversorgungsvereinbarung nicht lebt, dann wird es zu Engpässen kommen. In der Grundversorgungsvereinbarung ist beispielsweise geregelt, das Aufsperren einer neuen Bundesbetreuungseinrichtung, dass es die Zustimmung einerseits des Bundes braucht, für die BBU so etwas zu machen, und auch des jeweiligen Bundeslandes. Das geht bis in das Landeshauptmänner- oder Frauenbüro, wo die Zustimmung dann gegeben wird. Automatisch, wenn eine neue Bundesbetreuungseinrichtung irgendwo aufgesperrt wird, kommt von einer Seite meistens zuerst einmal ein Nein. Also man sieht, und das Nein ist dann ein Nein. Wir hätten 22 keinen einzigen Menschen in einem Zelt unterbringen müssen, wenn das funktioniert hätte. Wir hatten viele potenzielle Angebote von privaten Menschen, die Gebäude zur Verfügung gestellt hätten, von Immobilienfirmen, die Gebäude zur Verfügung gestellt hätten. Also man hätte sehr, sehr gut hier eine Infrastruktur hochziehen können. Und dass wir das können, haben wir als BBU mehrfach bewiesen. Wir haben innerhalb von 2 Tagen die alte WU für ein Notquartier gestaltet, für damals fast 800 Menschen von heute auf morgen. Ein ehemaliges Bankgebäude, was wir für 1000 Menschen innerhalb kürzester Zeit, wenn der Wille da ist. Was man zumindest auf Bundesseite gelernt hat, ist, natürlich ist es immer ein Hochfahren und Stilllegen. Das hängt mit den Menschen zusammen, die in der Betreuung sind. Wie viel Platz braucht man? Aber dass man Vorhaltekapazitäten geschafft hat. Jetzt in der ruhigeren Zeit, ich glaube, wir sind auf Bundesseite gut vorbereitet. Es ändert aber nichts auf der Landesseite. Auf der Landesseite muss der Wille da sein, dann auch den nächsten Schritt in der Grundversorgungsvereinbarung. Bis zu welchem Zeitpunkt sind die Menschen beim Bund? Und bis zu welchem Zeitpunkt sind sie von den Ländern? Ich spreche hier die Quotenregelung an. Die Quotenregelung auch einzuhalten. Wenn man sich die Quotenregelung anschaut, das ist immer umgerechnet auf die Bevölkerungszahl im jeweiligen Bundesland, dass ein Bundesland nicht zu viel und nicht zu wenig Menschen aufnehmen kann, darf, muss. Das wäre eigentlich der Hintergedanken dieser Quotenregelung gewesen. Wenn jedes Bundesland sich an die Quotenregelung halten würde, da heißt aber auch vielleicht Vorhaltekapazitäten zu schaffen für so einen Zeitpunkt, die man ja vielleicht zwischenzeitlich anderweitig verwenden könnte, Krisenvorsorge. Also wenn man das ein bisschen weiterdenken könnte, dann hätten wir das Thema nicht. Und 22 tue ich mir mit Ausnahme der Ukraine-Krise, die ich wirklich als Krise bezeichne, wo Menschen einfach vor einem furchtbaren Krieg flüchten mussten, das bezeichne ich als Krise. Das, was dann im Juni bis in den Herbst hinein, der Anstieg von Asylwerberinnen, das bezeichne ich eigentlich immer als Unterbringungskrise. Das war hausgemacht, das hätten wir nicht haben müssen. Auch wenn der Zustrom groß war, wenn der Wille auf beiden Seiten gegeben gewesen wäre, hätten wir gewisse Bilder, aber da sind wir wieder bei den Bildern, die Politik oft braucht und will, die hätten wir nicht produzieren müssen. Die wären auch nicht notwendig gewesen. Und ja, ich glaube, es war gut, und da spreche ich jetzt meine eigene Organisation an, dass man hier versucht hat, trotzdem immer wieder das Gemeinsame zu finden. Und das braucht es einfach in diesem Zusammenspiel zwischen Bund und Ländern. Aber ich hätte mir halt oft auch gewünscht, dass diese Kooperation, die in der Grundversorgungsvereinbarung ja auch verschriftlicht wurde, diese Kooperationsbereitschaft auch gelebt wird. Ich möchte hier nur das Durchgriffsrecht aus dem Jahr 2015 kurz ins Gespräch mit hereinnehmen. Ich glaube, das wäre gut.
Kannst du kurz erklären, das Durchgriffsrecht?
Durchgriffsrecht heißt, dass der Bund trotzdem eine Einrichtung aufsperren darf, ohne die Zustimmung des Landes.
Also der Herr Innenminister in dem Fall hätte sagen
mit
können.
Mit Bescheid.
Bitte sehr.
Hier braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Es ist eine Verfassungsbestimmung, die noch 2015 außer Kraft getreten sind. Es gibt noch einzelne Einrichtungen, wo die Bescheide noch gelten. Aber neue Einrichtungen mit einem Durchgriffsrecht, dass man sagt, ich bin jetzt da, ich sperre eine Bundesbetreuungseinrichtung auf, das müsste wieder in ein neues Gesetz gegossen werden und das gibt es im Moment nicht. Ich wäre lieber bei der Kooperation. Ich habe mal bei einem ZIP-Interview gesagt, drüber fahren ist die schlechteste Variante. Zu dem stehe ich auch. Aber wenn wir eine Situation wie 22 haben, braucht jemand das letzte Wort. Und hier geht es darum, Menschen von der Straße zu holen, ihnen eine Perspektive. Und ich spreche hier nicht, du darfst bleiben oder du darfst nicht bleiben, sondern das sind Menschen, die da sind, die ich unterbringen muss. Und ich habe immer gesagt, das größte Sicherheitsrisiko, wenn man von Sicherheit bei Menschen redet, ist, Menschen einfach keine Perspektive zu geben. Und wenn die Perspektive lautet, ich habe nichts zu essen, dann suche ich mir was zu essen. Also diese Grundinfrastruktur braucht es. Und das war halt dann 22 extrem schwer. Wo ich mir auch persönlich oft schwer getan habe, dahinter zu stehen. Aber ich glaube, motiviert hat meine Mitarbeiterinnen und mich einfach, dass wir versucht haben, doch aus der Situation wieder das Beste und wieder alle zu einer Vernunft zu begleiten.
Und ich finde, was du auch so gut angesprochen hast, ist natürlich neben der Realität auf dem Boden, also wenn man auch direkt in Thalheim beispielsweise vor Ort ist, wo es ja dann auch viel Stimmung dagegen gab und so weiter und ganz seltsame Allianzen, kann mich erinnern, dass Vertreter der Sozialdemokratie gemeinsam mit Vertretern der FPÖ auf der Straße standen gegen Asylzelte und so weiter. Ich persönlich würde auch sagen, Zelt die schlechteste Lösung, aber ganz seltsam diese Allianzen, die gefunden wurden. Und vor allem hat es wieder ermöglicht, Bilder zu produzieren, die eine Überforderung suggerieren, eine Überforderung mit dem Asylsystem als solches, eine Überforderung aufgrund schutzsuchender Menschen überhaupt. Und auch dieses Auseinanderdividieren war dadurch ganz stark wieder möglich. Also ich erinnere mich an eine Aussage des Innenministers, der ein bisschen lapidar gesagt hat, ja, diese Aufregung wegen Zelteunterbringung kann jetzt nicht so nachvollziehen, weil das sind halt Menschen, die sind eh schon seit Wochen oder Monaten auf der Balkanroute unterwegs und schlafen im Freien. Für die wird das jetzt ja nicht so arg sein im Zelt ein paar Tage. Ja, er hat so ein bisschen in diesem Sukkus formuliert. Und natürlich, wenn man ganz zu Ende denkt, was das heißt, ist das natürlich so ein bisschen, ja, für unser Eins hier im warmen, schönen, wohlhabenden Österreich ist das natürlich nicht so zumuten, im Oktober, November in Zelten zu schlafen. Aber für die, und das ist eine klare Auseinanderdividierung von Menschen, Menschengruppen, würde ich sagen, reicht schon. Also so, das schwingt das ein bisschen mit. Ja, ich möchte ihm jetzt gar nicht unterstellen, dass er das gemeint hat. Ich glaube, er wollte einfach nur auch die Emotionen rausnehmen. Aber natürlich kommt man da sehr schnell, auch im Jahr 2015 zu beobachten, in so eine beginnende Dehumanisierung. Und dem aber stellst du ein Wort gegenüber, das du jetzt heute sehr oft erwähnt hast und das ich so schön finde, weil ich das in diesem Zusammenhang kaum noch gehört habe. Du nennst nämlich Menschen in der Grundversorgung deine KlientInnen. Warum dieses Wort und was hat das auch für einen Auftrag, der dahinter mitschwingt?
Da muss ich ein bisschen in die Gründungsgeschichte der BBU zurückgehen. Ich durfte mit Jänner 2020 diese doch sehr wunderbare Funktion des Geschäftsführers antreten. Habe bis zu dem Zeitpunkt nicht wirklich gewusst, was wird das eigentlich jetzt, weil ich war so der erste Mitarbeiter. Ich habe viele Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Organisationen übernommen und wir haben damals gesagt, okay, was verbindet uns in dieser BBU? Wir haben Mitarbeiterinnen, wenn ich kurz das in Erinnerung rufen darf, von der Diakonie, von der Volkshilfe Oberösterreich, vom Verein Menschenrechte Österreich, von der Caritas, vom BMI, also unterschiedliche Unternehmenskulturen. Aber auch viele Menschen, die hier diese Reise mit mir mitgegangen sind in die BBU, die selber Fluchthintergrund hatten. Und wir haben uns selber gesagt, was braucht es für uns? Was braucht es unserem Auftrag gegenüber? Was braucht es gegenüber der Gesellschaft? Eine starke Mission. Und hier haben wir uns insbesondere für zwei Begriffe, die nona nit klingen, für Menschenwürde und Menschenrechte. In diesem Umfeld wollen wir unsere Arbeit machen. Und da ist es aber so wichtig, gerade in Ausnahmesituationen, dass man auch eine starke Mission immer wieder hernimmt, sich nicht nur mit schönen Plakaten an die Wand tickert, sondern dass man sie auch lebt. Das stärkt einen selber. Gerade in der Zeltdiskussion hat mir das immer sehr, sehr viel Kraft gegeben und auch meinen Mitarbeiterinnen, dass wir gesagt haben, ja, wir sind jetzt in der Situation, wir können das trotzdem noch irgendwie gestalten. Also auch wenn es schwierig ist, aber wir haben die Möglichkeit, in der ganzen Diskussion trotzdem auch ein Stück weit unseres zu machen. Beispielsweise in Dahlheim, dass man geschaut hat, ja, die Zelte sind gestanden, aber gemeinsames Essen im Speisesaal, man hat das entsprechend organisiert, dass die Duschen im befestigten Gebäude verwendet werden konnten. Da haben wir nicht lange drüber diskutiert, dass es Tage gegeben hat, wenn einfach das Wetter es nicht zugelassen hat, dass wir gesagt haben, so, wir packen jetzt unsere Klienten zusammen, wir stellen jetzt Betten in den Gängen auf. Immer noch besser, wie wenn es kalt wird. Also einfach den Menschen nicht zu vergessen. Auch in der Betreuungssituation die richtigen Mitarbeiterinnen auch dort zu suchen, die auch eine Zeltsituation begleiten. Also den Menschen im Vordergrund zu halten, das stärkt. Und das hat mir auch in der politischen Diskussion immer wieder geholfen. Gerade wenn wir eine neue Einrichtung aufsperren, ist das immer ganz, ganz wichtig. Ich war bei Bürgerinnenversammlungen, wo es zuerst große Aufregung gegeben hat, wo gewisse politische Parteien versucht haben, dort eine Stimmung gegen uns zu machen. Meistens war es eine politische Richtung. Ich habe immer gesagt, dann kam ein gewisser Fernsehsender und dann kamen wir mit der Aufklärungsarbeit, wo man gesagt hat, ja, anscheinend braucht das System. Wir sind anderer Meinung, gute Information, aber man muss uns halt auch rauslassen. Und ich glaube, das ist auch durch diese starke Mission entstanden, dass unser Auftraggeber auch gesagt hat, ihr Expertinnen und Experten macht diese Aufklärungsarbeit, nicht politische Büros, nicht Fernsehsender, sondern ihr. Und das war so wichtig, weil man, glaube ich, einfach Emotionen rausnehmen kann. Meistens sind die Emotionen rund um unsere Klientinnen mit einer generellen Unzufriedenheit mit dem Sozialsystem beispielsweise verbunden, was gar nichts mit den Menschen, die hier ankommen, zu tun hat. Und deswegen ist es so stark so wichtig, eine starke Mission zu haben, gerade wenn man in einem Umfeld tätig ist, wo doch verschiedene Stakeholder hineinwirken, die vielleicht was anderes wollen mit dem System, einfach zu sagen, wofür steht man? Und wir stehen für diese Menschenwürde. Und ich glaube, so kann man auch die BBU und auch die Arbeit für diese Menschen, für die wir da sind, auch gut weiter betreiben und voranbringen.
Ich finde das sehr ermutigend und bestärkend zu hören, dass gerade für die Bundesbetreuungsagentur so zentrale Begriffe wie Menschenwürde und den Menschen in den Vordergrund zu stellen, wesentlich geworden sind über die Zeit. Und vor allem dieses Beispiel zu sagen, auch in einer eigentlich dann nicht mehr so idealen Situation wie beispielsweise Zelteunterbringung, da noch zu schauen, wie kann ich in kleinen Details zumindest für eine Verbesserung sorgen. Also wie gesagt, du hast dann gemeint, in befestigte Duschen zu gehen. Ja, wo kann ich auf der kleinen Ebene noch dafür sorgen, dass die Menschlichkeit, das Menschsein jedes und jeder Einzelnen wirklich auch im Mittelpunkt bleiben darf, obwohl die Situation, so wie sie ist, jetzt nicht jene ist, die man sich gewünscht hätte, auf die man hingearbeitet hätte, die jetzt aber da ist. Und ich glaube, dass das lässt sich auch die Brücke schlagen insgesamt zur Arbeit von humanitären Organisationen auch, die ja mitunter auch in Krisen- und Kriegsgebieten tätig sind, wo man nie die bestmögliche Variante hat, weil die gibt's kaum, sondern man muss aus mehreren eher schlechten Optionen wählen, aber man versucht innerhalb der Möglichkeiten doch noch das Menschenwürdigste herauszuholen und den Menschen auch spüren zu lassen, dass er oder sie eigentlich im Vordergrund steht und nicht die Verwaltung oder das System.
Und einen Aspekt dazu noch. Ich glaube, diese starke Mission, die wir uns gegeben haben, hat auch uns als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammengeschweißt. Wir sehen das einfach auch täglich, gerade in solchen Ausnahmesituationen wie 22. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden sagen, okay, in diesem Umfeld will ich nicht arbeiten, ich ziehe weiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gerade in dieser Situation gesagt, so jetzt erst recht. Mhm. Wir wissen, für was wir es machen, für wen wir es machen. Und ich glaube, das zeigt auch, dass wir hier auf einem richtigen Weg sind. Und mir ist immer wichtig zu sagen, wir sind ja noch ein sehr junges Unternehmen.
Gerade kein Teenie mehr.
Kein Teenie mehr, aber wir sind schon mal ganz, wir haben noch einiges vor uns und haben aber trotzdem in der kurzen Zeit auch schon einiges geschafft. Und das, glaube ich, der Kern war diese Mission, die wir uns mit auf die Reise gegeben haben.
Finde ich schön. Ich teile das Gefühl jetzt erst recht. Mir ist das auch sehr geläufig, gerade wenn man merkt, dass sich, und ich glaube, dann muss man nicht weit um sich blicken, auch der Diskurs um geflüchtete Menschen leider wieder verschärft. Und umso wichtiger ist es und umso beruhigender, möchte ich ehrlicherweise sagen, ist es für mich zu wissen, dass in der Bundesbetreuungsagentur nicht nur wahre Profis am Werk sind, wahre Experten, sondern auch Menschen, die eben von diesem Spirit der Menschlichkeit getragen sind. Ich danke dir sehr herzlich, lieber Andreas, für deine Zeit und für das offene Gespräch. Ich wünsche der Grundversorgung alles Gute für die nächsten 20 Jahre. Ich wünsche ihr auch die eine oder andere Reform, wenn ich das so sagen darf, der eine oder andere Optimierungsbedarf ist ja deutlich vorhanden. Und vor allem aber dir und deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterhin gutes Durchhaltevermögen und auch viel bestärkende Momente in eurer täglichen Arbeit. Vielen
Ich danke
Dank.
dir.
Und bei euch bedanke ich mich sehr herzlich fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir uns bei Aufnahmebereit wiedersehen. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.